Linzer 3, die radiofreie Medienwerkstatt mit Hucke und Kehrer. Folge 24, ein Rückblick mit den Medienschaffenden Mike Langer, Kathleen Kröger und Markus Hering. Und damit nochmal hallo und herzlich willkommen zu Unter 3 der radiofreien Medienwerkstatt mit Hucke und heute ausnahmsweise ohne Herrn Kehrer im Studio. Wir werden ihn aber trotzdem hören, denn heute blicken wir mal zurück auf die vergangenen Gespräche, bevor es dann Ende Juli die nächste reguläre Ausgabe von Unter 3 gibt. Wir haben viele verschiedene spannende Menschen getroffen und über verschiedene Aspekte des Journalismus geredet. Und wir beginnen mit einem Ausschnitt aus einem Gespräch, welches wir mit Mike Langer geführt haben von Altenburg TV. Herr Kehrer und ich sind deswegen auch extra nach Altenburg gefahren. Und Mike Langer macht das schon sehr, sehr lange. Ursprünglich wollte er mal noch zu DDR-Zeiten ein Volontariat beim DDR-Fernsehen machen. Doch dann kam alles ganz anders. Er wurde dann interessiert an Bewegtbildern. Und seit 1998 ist er schon Geschäftsführer von Altenburg TV. Und wir haben sehr lange mit ihm gesprochen, haben eine Führung gemacht durch die Räumlichkeiten von Altenburg TV und wollten relativ am Ende wissen, und da kamen wir nochmal richtig ins Plaudern, wo er eigentlich den Lokaljournalismus 2026 verortet. Welche Bedeutung hat dieser noch?
Also wir haben ja eine Medienwelt und auch eine Entwicklung. Innerhalb von 5 Minuten weiß ich, was Trump wieder von sich gegeben hat. Aus 300 Quellen, keine Ahnung, also endlos viel Quellen. Und wir haben eigentlich in manchen Landkreisen vielleicht noch ein Medium und Altenburg hatte das Glück, dass wir 2 haben mit einer Tageszeitung und dem Lokalfernsehen, wo ich das erfahre, was vor Ort passiert. Und ich glaube, dass dieses, auch wenn das manchmal ein bisschen altbacken klingt, aber dieses Heimatgefühl auch unmittelbar damit zu tun hat, ob vor Ort jemand über Dinge berichtet. Und zwar auch nicht nur über all das, was schief läuft, sondern eben auch über die netten Sachen, Initiativen, wo Leute sich engagieren, wo man auch als Journalist über die Berichterstattung einem Verein helfen kann, der gerade Hilfe braucht. Wo man sozusagen so ein bisschen das Netzwerk unterstützt, was so eine Region hat. Und diese Aufgabe gibt es eigentlich keinen, der die übernehmen kann. Also der Mitteldeutsche Rundfunk so ein Stück weit, aber natürlich hat er auch eine Verantwortung dem Bundesland gegenüber. Und wenn man das mal runterbricht auf die halbe Stunde am Tag, wenn man jetzt mal von Sonderformaten absieht, bleibt da nicht viel, also bleibt im einstelligen Prozentbereich etwas für Altenburg übrig. Und bei uns ist es eben von dem, was wir machen, zumindest mit Akteuren aus Altenburg oder eben über Akteure aus Altenburg, ist es eigentlich 100%. Und ich glaube, dass Lokaljournalismus rein inhaltlich eine wahnsinnig wichtige Funktion hat. Allerdings eben, was ich vorhin auch schon sagte, man muss überlegen, wie man den neu aufstellt. Die Zeitungen haben ihre Lokalredaktionen über Sparmaßnahmen irgendwie in das Heute gerettet. Wenn man sich so Konzepte von großen Verlagen anguckt, hat es wenig mit Journalismus zu tun, wie sie sich einrichten für die Zukunft. Aber hängt ja in einem ländlichen Raum noch mehr ab, wenn im Grunde genommen über das, was dort passiert, nicht mehr berichtet wird. Und da ist schon die Aufgabe, der können wir jetzt in so einem Landkreis wie dem Altenburger Land schon gar nicht so groß gerecht werden, weil wir müssten ja eigentlich überall in jeder, also für uns ja aufgezählt, es sind 1, 2, 3, 4, 5 Städte, den Status Stadt haben, und dann könnte man theoretisch immer überall jemanden losschicken, der dort die Geschichten findet. Also dem können wir schon nicht mehr so gerecht werden, wie wir es uns vorstellen. Und die Zeitungen werden es auch nicht mehr. Also Zukunft ja, aber man wird überlegen müssen, wie, und das ist auch, also ist auch keine deutsche Eigenheit. Das kann man in allen, wenn man jetzt mal in den europäischen Ländern ist, in allen europäischen Ländern betrachten. In den USA so ein bisschen Sonderform, weil die Flächen schon immer größer waren und diese Netzwerke anders entstanden sind. Aber in Europa hat der ländliche Raum und Lokaljournalismus ist ein Problem.
Was glaubst du denn, was der Lokaljournalismus, der wirklich hier vor Ort noch Sachen sichtbar macht, in den Zeitungen oder bei euch im Fernsehen, was glaubst du denn, was der für einen Stellenwert bei den Leuten hat, tatsächlich, die das hier vor Ort konsumieren? Das ist doch so ein bisschen, das sind die Letzten, die sich noch für uns interessieren, oder? Weil ganz oft ist es so, ich arbeite ja hauptberuflich für den MDR, dass schon uns vorgeworfen wird, wenn ich irgendwo ins Land fahre und da vor Ort recherchiere und mit Leuten spreche, mir dann schon vorgeworfen wird, naja, ihr guckt ja gar nicht auf uns. Eigentlich es ist jetzt, du bist der Erste, der seit 10 Jahren mal hier vorbeikommt, so nach dem Motto. Und so ist es ja teilweise auch, dass der MDR selbst mit all dem Geld, das er hat, noch hat teilweise, ja das gar nicht abdecken kann und auch viele Verlage, Zeitungsverlage das mittlerweile nicht mehr abdecken können. Deswegen, wie gesagt, die Frage, was glaubst du, was bedeutet das den Leuten überhaupt noch, dann in solchen Medien wie bei euch sichtbar zu sein?
Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Das merken wir jetzt gerade im Zuge dessen, wenn wir diese, also wir machen aus unseren Nachrichten auch so Shorts zu einem Thema, schieben die über Social Media raus, und dann merken wir ja bei der Teilerei, also wie die Leute sich für dieses Thema interessieren und kriegen dort wirklich sehr, sehr hohe Rankings, manchmal auf Themen, wo wir selber ganz erstaunt sind. Also wir hatten jetzt ein Haus, was weggerissen wird, was schon seit Jahren die Leute stört, weil es auch gefährlich aussah. Und dann kam die Nachricht, es wird jetzt weggerissen. Wir haben dann eine Nachricht dazu gemacht, dass das wegkommt. Es war eigentlich mehr eine Verkehrsnachricht, hat aber einen wahnsinnigen Zugriff gekriegt, weil das die Leute bewegte. Und dann ging eine Diskussion drunter los. Ja, dort steht ja auch noch so ein Haus, da müsste man sich auch mal drum kümmern. Also wir haben durchaus, merken wir, dass diese Wichtigkeit der lokalen Nachrichten, also ich glaube, ein Kollege hat das mal gesagt, das ist ein bisschen überspitzt, war glaube ich des Hamburger Fernsehens mal vor Jahren bei einem Kongress, ist gerade tatsächlich, ist das Zitat zurzeit ein bisschen schwierig, aber es ist ja treffend, was interessiert mich der Gazastreifen, wenn es um den Zebrastreifen vor der Schule meiner Tochter geht. Und das hat etwas. Und und ich bekomme aber eben die Nachricht aus dem Gazastreifen, die bekomme ich ja. Das ist ja gar keine Frage. Also die kommt über alle Medien zu mir rein, aber eben die zum Zebrastreifen nicht. Und insofern wird diese Nachricht, um die Frage zu beantworten, ist natürlich wahnsinnig was wert. Und ich, Mitteldeutscher Rundfunk, es gab jetzt vor 2 Tagen einen Beitrag im Mitteldeutschen Rundfunk über eine Initiative in Altenburg, die dann innerhalb des Ganzen geteilt wurde. Also da merkt man, auch da merkt man ja diese Dankbarkeit. Also auch wir haben das dann gekriegt mit dem Hinweis, guck mal, der MDR hat da was gemacht, morgen findet die Veranstaltung statt, vergesst nicht zu kommen. Und daran sieht man eben, wie wichtig das ist und dass das aber eben ein Feld ist, was immer mehr brach liegt.
Also ich hatte immer das Gefühl, als ich noch Lokaljournalismus in Erfurt gemacht habe, dass es auch ganz viel ein Stück weit ein Heimatgefühl auch für die Leute ist, ja, sozusagen. Nicht nur zu lesen, was in der eigenen Stadt oder im eigenen Ort passiert, sondern auch dann eben über Kommentarspalten teilnehmen zu können und sich mit anderen darüber auszutauschen.
Es ist natürlich auch, dass eine ländliche Region, und nehmen wir jetzt mal Altenburg, das ist immer so ein Mikrokosmos, der sich da entwickelt. Und bei all den Problemen, die draußen sind, versucht man sich auch mal so ein bisschen in seinem Mikrokosmos zurückzuziehen, und der soll irgendwie so ein bisschen wie die eigene kleine Welt funktionieren. Und da gehört natürlich auch ein Nachrichtenmedium dazu. Weswegen ich ja auch sage, auch das Unterhaltungsformat bei Altenburg TV sind aber Akteure aus der Region, die man auf der Straße treffen kann, die kann ich ansprechen dazu. Und auch das ist wichtig. Oder eben, wir haben im letzten Jahr gab es eine Radtour von Sportvereinen in die Partnerstadt Zlin und das haben wir begleitet und haben da eine Reportage gemacht. Und wir merken natürlich an den Abrufzahlen, dass das wahnsinnig interessant ist, weil das ist ja auch so ein Punkt, da konnten die Leute jetzt nicht dabei sein, aber es sind die Akteure aus der Region, die dann dort waren. Man lernt noch so ein bisschen mal diese Partnerstadt kennen. Und das sind so, das ist immer eine todsichere Bank, die funktioniert.
Vielleicht, um gleich mal so eine erste Verknüpfung zu deinem Lebenslauf zu machen. Du bist ja in Altenburg geboren in den frühen 70er Jahren. Wie sehr ist das eigentlich natürlich von unschätzbarem Vorteil, dass du die Region sehr, sehr gut kennst über Jahrzehnte? Oder anders gefragt, wenn jemand hier mitmachen würde bei Altenburg TV, ist es doch fast Voraussetzung, dass man zumindest hier in der Region so ein bisschen verwurzelt ist. Wenn hier jemand jetzt aus Nordrhein-Westfalen sich bewerben würde, der bräuchte ja sehr, sehr lange, um die Befindlichkeiten hier mitzubekommen.
Tatsächlich sind wir da auch in so einem Thema, weil wir vorhin mal bei den Kosten, Produktionskosten waren, was unmittelbar auf die Produktionskosten ausschlägt, ist schon der Punkt, dass ich von hier bin und immer, also innerhalb von 3 Sekunden weiß, wen muss ich anrufen, wenn es um das Thema geht. Und dann muss ich dem das nicht erklären, der hört, wer ich bin und dann weiß der, ach, du rufst an wegen. Also das funktioniert sehr, sehr gut, das ist sehr, sehr wichtig, aber wir haben zum Beispiel, und ich finde, das merkt man, wir haben eben auch eine Tageszeitung, die in ihrer Umstrukturierung, gibt es dort keinen festen Redakteur mehr aus Altenburg. Also die pendeln alle ein, jetzt nicht aus Nordrhein-Westfalen, aber eben aus Leipzig. Und das merkt man. Also wenn ich eine Initiative, die in Altenburg schon seit 40 Jahren oder 30 Jahren existent ist und ich fange so an zu erklären, als braucht es erstmal eine Vorgeschichte, weil der Journalist diese Vorgeschichte braucht und alle sagen, hier, das kenne ich doch, brauche ich jetzt nicht erklärt zu kriegen. Dann wird es schwierig. Also es ist ein wahnsinniger Vorteil, in der Region zu sein. Und was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass dieses Netzwerk, und da rechne ich jetzt mal das Altenburger Land, wo irgendwie jeder jeden kennt. Und wenn ich einen nicht kenne, kenne ich einen, der ne kennt. Und insofern ist das ein ungeheurer Vorteil und auch produktionstechnischer Vorteil.
Und dann vielleicht noch eine Frage zum Schluss, die wir sonst eigentlich fast immer zum Anfang mitstellen. Jetzt ist es so, du bist hier geboren, bist aufgewachsen, hast BWL studiert, hast du erst schon gesagt, in Leipzig, glaube ich.
Oder? In Leipzig.
Ja, genau. Und bist dann nach dem Studium hierher zurückgekommen, hast also eigentlich deine Wurzeln immer hier behalten. Wie bist du dann aber dazu gekommen, tatsächlich hier Geschäftsführer zu werden? Das bist du seit 98 auch schon, oder?
Ja.
Also wie bist du hier so ins Lokalfernsehen reingerutscht?
Das ist der Betriebsvorstand, der wird doch sagen, handelsrechtlich ist das alles ganz anders. Da muss ich tatsächlich so ein bisschen in die DDR-Zeit zurückgehen. Ich habe in meinen Jugendjahren ganz viel ausprobiert, was man so in der Freizeit machen kann und habe dann irgendwann festgestellt, Sport ist es nicht. Und dann liegen manchmal die Dinge sehr nah. Mein Vater war beim Film und hat nebenbei noch so ein Filmstudio geleitet. Die nannten sich damals zu der Zeit ein Amateurfilmstudio. Und dann habe ich natürlich logischerweise, als mein Vater da war, mit 13 angefangen, Film zu machen. Damals noch mit Flachfiguren, also ich habe Trickfilm gemacht, Flachfiguren, Trickfilm mit 16mm Kamera. Und das hatte zur Folge, weil ich an Wettbewerben recht erfolgreich war. Also ich bin Preisträger des FDJ, des Preises der FDJ-Bezirksleitung Leipzig. Irgendwann meldete sich tatsächlich das DDR-Fernsehen bei mir und sagte, sie bieten mir einen Volontariatsplatz für nach der Schule an. Und ich hatte dann auch schon, war dann schon Adlershof und war bei der Abteilung Grafik-Trick, hätte ich ein Volontariat gemacht. Und das wäre sozusagen auch der Einstieg gewesen in das Thema Film- und Fernsehkamera-Studium. Und dann kam, wie das für viele war, die Wende. Und irgendwie war alles weg. Man wusste gar nicht, wie das weitergeht, wie das DDR-Fernsehen. Also der Volontariatsplatz war definitiv weg. Es war unklar, was mit der Armee. Also es war ja zu DDR-Zeiten alles so gesetzt. Und ich musste irgendetwas tun. Und da kam dann das Betriebswirtschaftsstudium als irgendwie halbwegs machbare Größe, ohne zu viel Zeit, die für andere Dinge draufgehen mussten, zu investieren. Und ich habe das am Anfang gar nicht sehr gemocht und bis ich dann in den Vertiefungsstudien zum Thema Marketing reinging, dann machte das langsam so Klick und ich wusste, wofür das Ganze Sinn macht, weil parallel mein Vater sich selbstständig gemacht hatte, unter anderem mit einer Videoproduktion, Film-Fernsehproduktion. Und ich habe dann parallel zum Studium schon so ein bisschen da gearbeitet, wo dann dieses Marketing auch eine Rolle spielte, und habe dann meine Diplomarbeit auch an der Uni in Leipzig zum Thema Vermarktung lokaler Medien und Kulturprojekte gemacht. Also habe eigentlich mich mit diesem Thema Lokalfernsehen, damals war das noch gar nicht zugelassen in Thüringen, in der Form wie jetzt. Die Novellierung des Gesetzes kam erst 97 und habe aber dann eben, bin ich sozusagen in den väterlichen Betrieb mit eingestiegen. Und als dann die Gesetzeslage dies zuließ, haben wir natürlich gesagt, das macht natürlich für uns als Produktionsfirma dann auch Sinn. Und damals war es noch eine GbR, weswegen jetzt Geschäftsführer der falsche Begriff wäre, rein handelsrechtlich. Aber im Grunde genommen habe ich dieses Fernsehen dann mit aufgebaut von der Stunde Null an bis heute.
Und das, also dann habt ihr Altenburg TV quasi mit deinem Vater noch zusammen gegründet.
Genau.
Also eine Familiendynastie.
Das ist eine Dynastie, ist jetzt ein großes Wort.
Soweit ein Ausschnitt aus einem Gespräch mit Mike Langer von Altenburg TV. Wir hören eine kurze Musik und dann hören wir einen Ausschnitt an aus einem Gespräch, welches wir mit Kathleen Kröger geführt haben, die damals noch bei der Thüringer Allgemeine war.
My heart, this day.
Heute ist eine besondere Sendung von Unter 3 der radiofreien Medienwerkstatt, denn wir blicken mal ein wenig zurück. Wir haben schon mit mehr als 20 Menschen im journalistischen Bereich gesprochen, die ganz unterschiedlich mitunter unterwegs sind, je nach Funktion und auch nach Medium, für das sie arbeiten. Und im vergangenen Jahr war hier zu Besuch Kathleen Kröger, die wir häufiger schon zu Gast hatten, von der Thüringer Allgemeine, beziehungsweise wir merken, wie schnell sich eben innerhalb weniger Monate auch die Dinge ändern können, denn inzwischen hat Kathleen Kröger bei der Thüringer Allgemeine aufgehört. Sie hat mehrere Jahre lang für diese Zeitung geschrieben im Lokalbereich und hat sich auf gewisse Themen spezialisiert, zwar zum Beispiel immer auf Spurensuche. Was verraten eigentlich alte Schriftzüge an Gebäuden zum Beispiel über die Geschichte? Und das ist auch immer ein bisschen ihr Steckenpferd. Sie hat mal angefangen mit einem Praktikum in der Mitteldeutschen Zeitung in Halle, da kommt sie auch her und ist dann aber wegen des Studiums der Literaturwissenschaft und Geschichte dann vor 11 Jahren nach Erfurt gekommen und schließlich bei der Thüringer Allgemeine gelandet. Inzwischen arbeitet sie woanders. Und wir wollten von ihrem Gespräch oder dann wissen, weil man braucht ja immer so ein bisschen, immer so sein Thema entdeckt, was eigentlich so ihr, um mal den altmodischen Begriff zu bringen, Steckenpferd ist, was sie so interessiert.
Alles, was so mit Geschichte zu tun hat, das ist am ehesten bei mir tatsächlich. Ich bin aber auch ganz froh und die Kollegen auch, wenn das dann auch mal jemand anders macht, weil ich habe natürlich jetzt auch über die Jahre auch eine sehr spezialisierte Sicht da drauf. Und manchmal ist das ganz angenehm, wenn das mal aufgebrochen wird und mal wirklich jemand ganz anderes drauf guckt. Das kann auch mal sein, dass ich dann traurig bin, wenn ich dann mitkriege, was, da macht jetzt jemand irgendwie so ein DDR-Thema, das ist doch eigentlich so das, was ich sonst mache. Und dann denke ich kurz nach und denke so, nee, ist eigentlich mal ganz gut, dass da jemand einen anderen Blick drauf wirft, der halt nicht mal ich ist. Das ist eigentlich vielseitiger.
Das okay, aber
ist
das, so. Es geht schon sehr kollegial dann zu, also ja, man schiebt sich die Themen hin und her, weil es, also man hört das ja auch immer wieder, dass in Redaktionen, gerade wenn es um bestimmte Themen geht oder um bestimmte Gesprächspartner, wo manche dann vielleicht schon einen Fuß in der Tür haben oder so und sich dann einfach pikiert fühlen, wenn das ein anderer macht.
Habe ich so eigentlich jetzt bei uns im Team nicht erlebt, kann ich so nicht sagen. Also es ist wirklich sehr, sehr viel in Absprachen. Teilweise kriegen wir auch mit, dass da und da ein Thema ist und sagen es dann dem Kollegen direkt, ach hier, das ist doch so, da interessierst du dich doch, melde dich doch da mal. Also da gibt es eigentlich nicht so die Rangeleien.
Und das war jetzt zwar sehr kleinteilig, aber das ist vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen mal interessant. Also Sie sind gerade dabei, gedanklich, ne? Man hat meinetwegen Montag, Wochenanfang. Schon die erste Frage, gibt es einmal wöchentlich eine Themenkonferenz und täglich Tageskonferenzen oder wie läuft das?
Es gibt wöchentlich eine größere Konferenz sozusagen, wo alle zusammensitzen und ein bisschen übers große Ganze schauen, was für Themen liegen langfristig an, kurzfristiger, wie werden die verteilt. Heute habe ich zum Beispiel nachgedacht, Oktoberfest. Jetzt geht es langsam los, dass man sich Gedanken machen sollte übers Oktoberfest. Das ist dann so ein Bestandteil, auch zu reflektieren, wie sind Beiträge gelaufen. Das ist auch so ein bisschen im Großen und Ganzen so dieser wöchentliche Blick, der ist ein bisschen breiter gefasster und am Tag gibt's auch immer diverse Sitzungen. Also es vergeht eigentlich kein Tag, wo man nicht nochmal detailliert auf den Tag selbst nochmal schaut.
Und da wird sie auch dann nochmal verteilt und gesagt, dann ist auch kurzfristig und sagt, pass auf, du musst jetzt bis morgen oder so den Artikel fertig machen oder bis heute Nachmittag wahrscheinlich.
Also ich weiß auch noch, das war eine gewisse Drucksituation, aber ein angenehmer Druck für mich, dass das, also so ein gewisser angenehmer Zeitdruck hilft mir eigentlich auch dabei, Sachen dann mal fertigzustellen. Da gab es diesen Brand auf dem Ringelberg,
Ach, hier am Schlachthof da, oder?
Nee, nicht am Schlachthof, so richtig oben auf dem Ringelberg, okay. Station Junge Techniker oben. Mhm. Da hat es wahnsinnig gebrannt, Feuerwehreinsatz und einen Tag später dann meldete der Chef an, typisch Geschichte halt, du kennst dich doch aus, Stadtgeschichte und alte Fotos, guck doch mal, was das eigentlich war. Die Erfurter wollen bestimmt wissen, was denn da eigentlich gebrannt hat, weil es hieß halt nur ein riesiger Gebäudekomplex. Und natürlich kannte ich den dann auch, hatte mir das von der Seite durch den Zaun auch schon mal angeschaut und hatte dann halt den Auftrag, da mal eben spontan die ganze Geschichte von dem Ding irgendwo vorzuzaubern. Dachte schon, mein Gott, wie sollst du denn das jetzt machen? So schnell kriege ich auch jetzt im Archiv die Akten nicht her. Und habe das dann irgendwie aus allen möglichen Kram zusammengestückelt und war dann ganz stolz, dass ich es doch irgendwie hingekriegt hatte, da was Rundes draus zu machen. Das sind dann so die Sachen, die dann spontan noch kommen. Das kann aber auch der Feuerwehreinsatz sein und das könnte sogar das Shopping Queen Auto auf dem Anger sein, was dann reinkommt. Also das ist sehr, sehr bunt.
Nun ist ja so, die Erfurter Allgemeine hat ja einige Seiten zu füllen. Also letztens haben wir reingeschaut, da waren es 5. Mhm. Das wird ja von der ganzen Redaktion gemacht. Wie viele Leute seid ihr eigentlich? Wie verteilt sich da auch so die Arbeit? Also das ist ja wahrscheinlich, ihr teilt euch da rein und pro Woche seid ihr dann wahrscheinlich mehrere Leute im Einsatz oder sind immer alle im Einsatz?
Genau, also wir sind 8 Leute und ein Fotograf, die da zusammen für Erfurt zuständig sind. Das ist aber auch manchmal gibt es noch Praktikanten, Volontäre, manchmal gibt es auch aus dem Mantelbereich auch Texte, die dann zu uns rüberfließen oder auch Texte aus anderen Lokalredaktionen, die so an uns angrenzen, die dann auch bei uns noch mit dazukommen. Sind im Prinzip, also wenn jetzt nicht gerade Urlaubsphasen sind, sind wir in der Theorie und nicht irgendwelche freien Tage anstehen, in der Theorie immer alle im Dienst.
Aber ihr habt einen extra Fotograf.
In unserer Redaktion gibt es einen Fotografen, genau.
Und das ist ja spannend, weil mittlerweile ist ja eigentlich so, dass ein Journalist ja mittlerweile eigentlich alles können muss. Dafür gibt es ja Handys auch.
Genau. Also das ist auch gewünscht und auch der eigene Anspruch natürlich auch selbst Bildmaterial mitzubringen. Mhm. Das hängt doch immer auch immer vom Thema ab. Also wenn ich jetzt Industriehallen besichtige, bin ich sehr dankbar, wenn der Fotograf das macht, weil der das ganz anders ablichten kann oder Porträtfotos. Das ist schon ein deutlicher Qualitätsunterschied. Mhm. Aber je nachdem, wie eingespannt der ist, der macht bei uns nämlich auch Videografie, macht er viel. Der macht viel mit Video und Schnittmaterial und sehr viel mit Bildmaterial für Instagram. Dann machen wir das auch alle selbst und dass wir Videoschnipsel mitbringen, Bildformate mitbringen. Das kann der eine besser, der andere schlechter. Mir fällt das auch oft schwer, Menschen schön hinzustellen. Also da ist die unbewegliche Wand, ist mir da deutlich angenehmer, als irgendwie zwei Leuten zu sagen, so sollen sie sich hinstellen, damit das auf dem Bild gut aussieht. Also es ist heutzutage so, dass man, wenn man sich ein Thema sucht, wirklich Text und im besten Fall auch das Bildmaterial mitbringt oder zumindest eine Ahnung hat, wie es aussehen soll, dass man dann den Fotografen fragen kann, ob er da vielleicht dann doch nochmal im Nachgang selbst nochmal ein Foto machen kann.
Das kann man vielleicht nochmal so als Einschub machen, ne? Weil wir hatten ja vorhin im ersten Teil des Gesprächs nochmal erwähnt, dass du ja in der Mitteldeutschen Zeitung dein Praktikum gemacht hast, dass sich eigentlich das Berufsbild, was das angeht, die Aufgabenfelder des Lokaljournalisten, der Lokaljournalistin in deinem Falle, verändert haben. Ne? Also früher war es ja wirklich nur den Text schreiben, abliefern und das war's. Und jetzt ist das immer gleichzeitig trimedial, dass man da immer noch einen Film mitdrehen muss und online das noch einen Text, eine Variante machen muss?
Also ich würde sagen, in der Theorie ist es das schon, in der Praxis aber halt noch nicht. Also es gibt Termine, da kann ich nicht gleichzeitig das Interview führen, das Foto machen und dann irgendwie noch das Video gleichzeitig mit aufnehmen. Das müsste ich hintereinander machen. Das sind Zeitfragen, das sind auch Fragen des Könnens. Also dem einen liegt es, dem anderen liegt es nicht. Ich glaube, dass das langfristig der Anspruch sein wird, auf jeden Fall. Aber wir können das noch dadurch, dass wir eben einen Fotografen haben, das wirklich toll fürs Team ist, können wir das da gut aufteilen.
Ja, das ist bei uns auf jeden Fall so. Ich arbeite ja für den MDR in der Online-Redaktion, dass wenn wir eigene Geschichten machen, dass wir angehalten sind, sozusagen auch trimedial schon zu denken. Also das heißt, dass man wirklich dann auch einen Termin so gestaltet, dass man nicht nur das Interview macht, sondern dann noch sich Zeit für Fotos nimmt und Zeit noch irgendwie ein Videomaterial, zumindest für Insta oder sowas, mitzugestalten. Das heißt, ein Termin wird länger, aber am Ende bringst du das ganze Paket irgendwie mit so. Mhm. Und hast aber dann die Scherereien, das alles noch zu verarbeiten. Ja. Führt zweifellos dann auch dazu, dass man natürlich auch manchmal Druck verspürt. Gibt es so bestimmte Tage irgendwie, bei denen sich das bei euch besonders zuspitzt? Also gibt es sowas im Wochenverlauf?
Ja, das ist ganz normal. Das wird es, denke ich mal, bei jeder Teamarbeit irgendwie geben. Das hängt auch davon ab, wie ist gerade, also sind gerade Ferien oder nicht zum Beispiel? Wie personalstark sind wir gerade aufgestellt? Wie viele Termine in der Woche stehen gerade an? Was ist gerade los? Im Sommer ist es immer ein bisschen schwieriger. Ich für mich hab meistens Druck, wenn ich mir eins von meinen größeren Themen vornehme, wo ich viel mit Bildern arbeite und dann eben auch, also gerade sowas wie die Lücken jetzt zum Beispiel, das ist dann umfangreich, ich muss mir das vom Handy selber irgendwie erstmal runterladen, muss gucken, wie beschrifte ich das verständlich und dann ist das so eine Art von Text, die mir nicht so leicht geht. Da brauche ich mal 2 ruhige Stunden, um mich darauf einzulassen. Das kann ich mal nicht zwischen 3 Polizeimeldungen irgendwie nebenbei machen, was mit einem anderen Text vielleicht eher ginge, weil der anders strukturiert ist, den gut aufzuschreiben. Das sind dann so Sachen, wo dann ja, wo einfach viel los ist, wo viel passiert, wo viel Meldungen sind, wo irgendwie wie noch was kommt. Wir müssen ja, wir bespielen ja das gesamte Portal für Erfurt. Da sind ja nicht nur die Texte inbegriffen, die wir selber recherchieren, da ist ja noch alles weitere dabei.
Also ihr scannt dann auch die DPA-Meldungen und so weiter und alles, was so von außen noch dazu kommt.
Genau, alles, was Infos. Von außen auch dazu kommt, genau.
Okay. Bei mir ploppen immer so Sachen auf, wenn du so erzählst, das muss man vielleicht hier in diesem akustischen Medium immer auch ein bisschen beschreiben, wenn du sagst, da brauche ich so 2 Stunden Ruhe. Vor 30 Jahren hätte ich die Frage gar nicht stellen müssen, da hätte man gesagt, ja, wenn du Ruhe brauchst, du sitzt dann im großen Redaktionsbüro und sagst dann den Kollegen, bitte Ruhe. Aber ich vermute mal, dass vieles jetzt auch von zu Hause aus passiert, also wie groß Home, also wie, du wirst ja nicht immer direkt vor Ort sein. Ne? Du schreibst wahrscheinlich an allen möglichen Orten auf deinem Laptop zum Beispiel.
Könnte man jetzt denken. Ist aber gar nicht so sehr der Fall. Also mir hat tatsächlich so die Lockdown-Zeit jegliches Verlangen nach Homeoffice komplett niedergemacht. Also ich arbeite sehr, sehr ungern zu Hause, obwohl ich das dort eigentlich gut könnte, aber ich möchte es irgendwie aus meiner Wohnung raushaben, das Arbeiten. Ich mache das sehr ungern. Ich bin gern vor Ort und wir sind eigentlich ein Team, wo alle gern vor Ort sind, wir sehen uns gern und wir haben halt auch ja, in der Art, wie wir gerade zusammen arbeiten, wie viele Workflows funktionieren, müssen wir uns auch viel verständigen. Und das ist im Persönlichen natürlich angenehmer und einfacher, als immer über bestimmte Netzwerke am Computer miteinander irgendwie kommunizieren zu müssen. Dann ist wieder was am Computer, was aufploppt, dann ist man abgelenkt. Im Persönlichen ist das schon schöner. Also entweder schreibe ich im Büro tatsächlich, auch wenn das manchmal schwierig ist. Wenn alle da sind, ist es schon wirklich manchmal schwierig zu konzentrieren. Ansonsten sitze ich gerne in Cafés. Das ist dann mal was, wo ich woanders bin, aber eigentlich wechsle ich immer zwischen, ich schreibe im Café oder ich schreibe auf Arbeit.
Da kannst du arbeiten, ja?
Ich kann das super. Ich kann da...
Krass, okay.
Lustigerweise so auch in Bahnhofscafés, was man gar nicht denkt, weil die am wuseligsten sind, aber ja. Komischerweise geht es da manchmal ganz gut.
Wir haben schon über Verschiedenes gesprochen und werden jetzt auch ganz allgemein über den Lokaljournalismus sprechen. Trotzdem noch eine Frage hätte ich sozusagen zum vorhergehenden Kapitel, da ging es so um Tagesabläufe und Themen auch, wie man die findet. Mal so ganz profan die Frage gestellt, die sich vielleicht einige andere auch stellen. Erfurt hat 200.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Da denkt man immer so, wie ergiebig ist denn da eigentlich die Themenvielfalt dieser Stadt? Gibt es manchmal Momente, wo man denkt, oh Gott, irgendwann ist alles auserzählt und es gibt nichts Neues mehr?
Für meinen speziellen Fall tatsächlich ja. Also per se würde ich sagen, ist es nie auserzählt, denn alleine wenn man überlegt, das ist jetzt mag sehr theoretisch sein, aber allein durch die Einwohnerzahl haben wir schon mal 200.000 Geschichten, die man erzählen könnte. Das ist vielleicht nicht umsetzbar, aber die gibt's ja. Und Menschen machen Projekte, Menschen erleben viel. Vielleicht muss man suchen, aber es ist eigentlich immer irgendwas da. Und wenn es nicht von alleine da ist, macht es die Stadtpolitik, dass irgendwas da ist. Also das gibt es eigentlich immer. Wobei ich für mich sagen muss, mit meinen etwas spezielleren Themen habe ich oft schon gedacht, jetzt habe ich gar nichts mehr. Ich habe das Gefühl, ich habe jeden Kieselstein dieser Stadt schon einmal irgendwie mit einem Foto bedacht und irgendwie versucht, über ihn zu schreiben. Bis mir dann doch wieder irgendwie was einfällt. Aber es ist bei mir schon so, dass ich ab und zu denke, oh, was machst du, wenn du das jetzt auch noch fertig gemacht hast? Findest du dann noch mal sowas, was du so schön mit Bildern machen kannst oder nicht? Bis jetzt geht's. Mal gucken, ob ich doch irgendwann eine Grenze habe.
Das zeichnet ja Kreativität aus, wie du es gerade beschreibst. Ne? Das ist vielleicht auch manchmal immer so ein bisschen, Angst ist ein so großes Wort, aber manchmal die Befürchtung, vor einem leeren Platz zu sitzen. Oder ich denke das manchmal hier auch, dass man denkt, oh, was mache ich jetzt als nächstes?
Aber ja, insofern. Also das hat sich jetzt bei mir so eingeschliffen, dass es mir wirklich fehlen würde, wenn ich diesen ganzen Baustein eigentlich nicht mehr hätte, den ich da so ein bisschen mit aufgebaut habe. Mhm.
Wir wollen auch noch sprechen über die Bedeutung des Lokaljournalismus. Denn es ist ja nicht nur so, dass viele Journalisten im Lokalen quasi anfangen, da das Handwerk lernen und dann vielleicht auch darüber hinausgehen. Zumindest ist das so der normale Weg eigentlich, dass du nicht gleich im Feuilleton oder sowas schreibst oder die große Weltpolitik analysierst, sondern erstmal im Lokalen anfängst. Glaubst du, dass sich die Bedeutung des Lokaljournalismus verändert hat? Gerade vielleicht dann auch jetzt in der digitalen Welt, wo ja Leute auch immer mehr direkt suchen können nach Inhalten, nicht nur einfach die Zeitung aufschlagen und sich überraschen lassen, was sie finden.
Ich glaube, die Bedeutung hat sich gar nicht geändert und die ändert sich, glaube ich, auch nicht. Die war immer schon hoch und sehr hoch. Ich glaube, was sich verändert hat, ist die Wahrnehmung und die Anerkennung von Lokaljournalismus, weil ich das ja auch immer so ein bisschen mitkriege im Gespräch mit anderen und so bin ich auch bei meinem ersten Praktikum rangegangen. Du hast es auch so ein bisschen gesagt, da fängt man an. Es ist immer so ein bisschen der Anfang, weil man danach woanders hin möchte oder einen anderen Schritt gehen möchte oder sich spezialisieren möchte. Und ich glaube, in den letzten Jahren das so ein bisschen zu erleben, dass das Lokale an Anerkennung gewinnt als eigenständiges Gebiet, wo alle Register gezogen werden, wo alle Themen bedient werden und wo eben, wir hatten es ja auch schon, auch die technischen Kompetenzen auch noch dazukommen müssen, was in bestimmten Ressorts im Moment vielleicht ein bisschen langsamer noch voranschreitet, diese Art des Fortschritts. Also ich glaube, dass sowohl die User und Leser das eigentlich schon lange wissen, wie wichtig es ihnen ist, im Lokalen da zu sein und sich auch gesehen zu fühlen. Aber ich habe das Gefühl, auch die Branche und die Branchenkollegen in den Medienhäusern, dass die das auch mehr und mehr reflektieren, welche Bedeutung das eigentlich hat.
Also ich kann das nur für mich sagen sozusagen oder aus meiner Erfahrung aus der MDR-Redaktion. Wir sind ja ein regionaler, also wir berichten ja über ganz Thüringen. Und da stelle ich immer wieder fest, gerade wenn ich dann mal aus einer Region oder sowas berichten muss über ein bestimmtes Thema, dass es unglaublich wertvoll ist, auch für mich, für meine Arbeit sozusagen, wenn man in der Region vor Ort starke Zeitungskollegen hat, die da Lokaljournalismus betreiben, der wirklich da auch in die Tiefe geht, der Themen auch weiterverfolgt. Das machen wir auf Landesebene nur teilweise, aber im Lokalen gibt es ja so Sachen, die ziehen sich dann, ein Bauvorhaben ist wahrscheinlich ein gutes Thema, was sich dann über Wochen und Monate hinzieht und immer wieder eine Folgeberichterstattung. Und wenn man dann den großen Blick drauf wirft, sozusagen aus einem Regionalstudio sozusagen, das große regionale Thema sozusagen mal daraus machen möchte, dann ist es immer unheimlich wertvoll, wenn man wirklich so in der Chronik der Lokalzeitung nachforschen kann, sozusagen, wie hat sich das Thema eigentlich entwickelt? Wer sind die handelnden Akteure? Wie hat sich da auch vielleicht das Meinungsbild verschoben und so weiter? Also ich finde das schon, dass es zumindest für meine Arbeit auch eine total tolle Quelle ist. Und habe da immer eine große Achtung davor, wie Leute dann vor Ort dann sozusagen an solchen Themen dranbleiben. Ja. Aber ist das eine Sache, die ja auch sozusagen im Haus reflektiert, dass der Lokaljournalismus ja für euch sozusagen auch für die Leserbindung eigentlich das wahrscheinlich wichtigste Element ist, oder? Also die Leute interessiert ja gar nicht so sehr, was in Berlin oder so vorgeht. Also klar, darüber wollen sie sich gerne aufregen, aber das kann man ja auch über die Tagesschau oder sonst woanders abbilden. Aber das Lokale, das macht ja vor allem ihr.
Genau. Das ist auch so. Ich weiß, das Wort ist vielleicht ein bisschen schwierig zu benutzen, aber ich würde es mal frech schon als den Markenkern eigentlich schon sehen, der da auch zeitungsseitig auch eindeutig definiert ist. Dass das Lokale, das ist was trägt, was zieht, was die Leute am interessiert und dass wir halt die sind, die nah am Menschen und am Geschehen unbedingt berichten wollen und auch da ein bisschen über dieses Chronistsein auch hinausgehen, sondern auch eben Meinungen anbieten, Hintergründe bieten und das halt von verschiedenen Seiten machen, um halt die Nähe beizubehalten.
Soweit ein Gespräch mit Kathleen Kröger. Damals war sie noch Lokalreporterin bei der Thüringer Allgemeine. Wir haben es im vergangenen Jahr geführt. Seit Anfang des Jahres ist sie nicht mehr bei der Thüringer Allgemeine tätig. Wir machen eine kurze musikalische Pause und dann hören wir nochmal rein in einen Ausschnitt, in ein Gespräch mit dem Kameramann Markus Hering. Seid ihr da? Ja? Wollt ihr mehr? Yeah, super cool. Hör her, check das. Gib uns ein Lift her, wenn ihr das alles hier unterschreiben könnt. Yeah. Und ein Oh yeah, wenn ihr Freunde platt nicht leiden könnt. Yeah. Und wie wär's noch mit dem Dankeschön, trotz aller Bescheidenheit. Dankeschön. Bitte, bitte, kein Problem, war doch ne Kleinigkeit. So viele Menschen, nur eine Gemeinsamkeit. Ihr wollt die drei. Ist schon cool, wenn sich Menschen hier mal zusammentun. Und sich für kurze Zeit mal näher kommen, so wie ranzoomen. Für einen Arm mal merken, was sie gemein haben. An einem Ort chillen und nicht sofort Nein sagen. Ja. Findest du Rap scheiße und stehst auf Heavy. Doch heute versteckst du die langen Haare unterm Cappy. Hörst du Türkenpop und trägst Birkenstock aus Wildleder? Okay. Alle können sie kommen, außer Bildleser. Menschen unterschiedlichster Art an einem Flag. Die Scheu klappen alle weg und dann geil Rap. Also sei willkommen, wir bleiben da wie ein Tattoo-Ball. Wir immer noch brennen wie Mülltonnen, Ghetto-Style. Bist du der Chef im Haus und richtig heftig drauf? Oder eher der sensibel und schmächtig gebaut? Scheißegal, ob Karriere-Typ oder Laidback. Bisschen verpennt oder der Businessman, der das Gang checkt. Abhoppen, abschotten ist Unsinn. Denn yo, Frauen spielen Beats, die dich umbringen. Heute ist egal, wie die Leute so drauf sind. Ihr kommt ins Guinness-Buch für den buntesten Haufen. Uns ist egal, wer ihr meint zu sein. Ihr wollt einen Hit und geschrieben.
gebt uns ein Lift her, wenn ihr das alles hier unterschreiben könnt. Und ein Oh yeah, wenn ihr Freunde planen und nicht leiden könnt. Und wie wär's noch mit einem Dankeschön, trotz aller Bescheidenheit. Bitte, bitte, kein Problem, war doch eine Kleinigkeit. So viele Menschen, nur eine Gemeinsamkeit, ihr wollt die drei. Irgendein dünnes Weißbrot aus Hamburg-Eppendorf. Ich kann hier einfach so ungestraft meinen Scheiß erzählen, während alle Platten für gerade pleite gehen. Trotzdem ist mir lieber deutsche Brennen Rohlinge, statt wie früher Menschen in Rostock und in Solingen. So können die Kiddies wenigstens alle mal Mucke hören. Dann gibt's an den drei Jahren einfach keine Mucke mehr. Und bei den Preisen kann ich rippen, wie man übel nehmen. Und freu mich doppelt über die, die vor der Bühne stehen. Haus aufs Herz, hey Leute, ihr seid die Däbsten. Ich schuld euch was, so wie die dritte Welt der ersten. Ja, und darum machen wir Tracks. Morgen seid ihr heiser, so wie in der Pubertät. Also Tropf, gib Stoff und mach ihn laut den Mix. Und zeig den Ohren dieser Leute deine Zaubertricks. Und wir feiern ihn zusammen diesen Augenblick. Solange bis die Saalbeleuchtung euch nach Hause schickt. Und damit endet, was alle gemeinsam haben. Denn die einen holt der Vater ab, die anderen ne Scheifenwagen. Der eine rennt mit Klötern im Rucksack zum letzten Bus. Der andere braucht noch Trinkkohle für den nächsten Schuss. Die meisten weiblichen Fans müssen zum Flughafen, da sie in Rio Food zum Shootings für die Zus haben. Und alle hatten Spaß und waren gebeamt. Gib uns ein Lift her, wenn ihr das alles hier unterschreiben könnt. Und ein Oh yeah, wenn ihr Freunde planen nicht leiden könnt. Und wie wär's noch mit einem Dankeschön, trotz aller Bescheidenheit. Bitte, bitte, kein Problem, war doch ne Kleinigkeit. So viele Menschen, nur eine Gemeinsamkeit, ihr wollt die drei.
Diese Sendung unter drei gibt es seit rund 2 Jahren und deswegen blicken wir immer mal wieder zurück in eine Ausgabe wie diese auch, weil Herr Kehrer und ich ja unterschiedliche Menschen treffen. Das können wir auch mal sagen, für uns selber sind die Gespräche auch immer wieder inspirierend, weil wir ja auch selbst, so wie ihr hoffentlich bestenfalls, ganz neue Einblicke bekommen und Dinge einem klar werden, die einem vorher nicht so bewusst sind. Zum Beispiel die Tatsache, wenn wir irgendwo zum Beispiel das Thüringen-Journal schauen oder irgendwas im Fernsehen, dass da ja immer ein Kameramann oder eine Kamerafrau dahinter steht. Muss in der Kamera und erstmal sich für die Bilder entscheiden muss. In dem Fall gibt es Beiträge auch manchmal von Markus Hering, denn der ist Kameramann und Cutter für die Filmproduktionsfirma Clipfilm in Suhl und hat schon unzählige Dokus, Reportagen und Nachrichtenbeiträge begleitet, unter anderem für den MDR, das ZDF und Arte. Und auch er war hier im vergangenen Jahr zu Gast bei Radio Frei, hat sich da die Zeit genommen. Und es war aber interessant, wenn jemand so in Bildern denkt und wie das ist, wie man vielleicht auch eine Geschichte auflösen muss. Und wir hören jetzt mal in das Gespräch hinein und da wird uns Markus Hering erzählen, ob es denn besondere Momente gab, Situationen, er wird dann eine gleich nennen, an die er sich erinnern kann. Bei all diesen kleinen Reportagen oder auch größeren Kinofilmen, die er mitunter auch macht, was da wirklich hängen geblieben ist.
Das sind viele, viele kleine Schnipsel, ne, die schön waren, auch so nette Menschen, die man getroffen hat, ne, so, dass, wenn man ja immer so auch in das Leben der Menschen schaut. Und das sind viele, viele schöne Geschichten. Spannend war jetzt vor kurzem, also, kann ich glaube ich nur zum Teil erzählen, aber über Egon Krenz-Thema haben wir einen Kinofilm gedreht. mit einer Berliner Firma zusammen, waren bei ihm zu Hause, haben halt quasi...
Also ein Dokumentarfilm, genau, der im Kino laufen wird,
genau,
dann.
Genau, ne? Genau. Und das war sehr spannend, auch so die Machart des Regisseurs mal so zu sehen, wie er an den Film rangeht. Ja, das war sehr interessant. Was skurril ist, was immer hängen bleibt, ist, muss ich kurz erzählen, das Meeresaquarium Zalamir, das sagt einen
bestimmt was. Ja, klar.
Und da haben wir vor vielen Jahren auch den Umzug der Haie gedreht. Also die hatten ein Haibecken und dann haben die das neue 1-Million-Liter Becken gebaut. Und das heißt, die Haie mussten umziehen. Und das haben wir halt natürlich filmisch begleitet. Und die haben das Wasser runtergelassen und haben in das Wasser Betäubungsmittel reingemacht. Und irgendwann war das Wasser knietief und die Haie lagen auf dem Boden. Und dann haben sie in so eine Trage rein und haben die quasi aus einer Luke oben raus durchs Aquarium getragen. Ne? Und mit der Kamera immer hinterher, oben wackelte aus dieser Trage so diese Rückenflosse immer. Und dann sind die schnell den Weg gelaufen zum neuen Becken und dann wollten die den Hai oben rein heben und dabei stürzten rechts zwei Mann, das heißt, die fielen alle um, der Hai fiel raus und der Hai hat um sich geschlagen und alle, waren ja viele Fotografen da, irgendwie, weil es ja schon spektakulär war, eine Hai-Umsetzung und alle sind zurückgerannt und ich habe zum Glück die Kamera nicht ausgemacht. Ne? Ja. Oft ist es ja instinktiv, dass man die Kamera ausmacht, aber ich habe sie laufen lassen, habe alles gedreht, bin zurückgerannt, weil man hat diesen Hai gesehen, der gewirbelt hat, ne? Es war ein 3 Meter Tigerhai. Und alle sind zurück und dann habe ich mich wieder langsam angenähert und dann haben sie es irgendwie wieder hinbekommen. Und dann habe ich aber dann mal im Schnitt mir die Zeitlupe angeguckt, ne, wie so die Zähne so ganz nah bei dem einen Typen vorbei sind, so der gestürzt ist. Ne, der Hai hat sich hin und her gewunden.
Ja.
Und aber irgendwie haben sie ihn wieder in diese Trage reinbekommen. Also die waren nur so halb offen und haben sie dann in diese Luke ins neue Becken reingewuchtet.
Aber das da ploppen jetzt so richtig ein paar Fragen auf, wenn du es jetzt so erzählst. Das war total für uns spannend, wahrscheinlich auch für die Hörer und Hörerinnen zuzuhören, weil du meintest so Intuition, dass du sie nicht ausgemacht hast. Also das sind ja schon Ausnahmesituationen. Also kommt wahrscheinlich nicht so oft vor, dass man sagt, ich mache jetzt erste Hilfe oder halte ich mit der Kamera drauf. Das sind ja schon genau so Entscheidungen, ne, die man dann machen muss.
Ja, genau, aber das da ist natürlich die Jagd nach dem Bild dann erstmal.
Das ist so ein Jagdinstinkt
dann wirklich, ja. Man hat ja in dem Gewirr gar nicht gesehen, was da jetzt genau passiert. Wir haben nur gesehen, der Hai fällt raus. Ne? 3 Meter Tigerhai, ja. Und oft ist es das so, dass man in Schockmomenten so oft den Auslöser drückt und dann erstmal weg. Aber da habe ich es halt laufen lassen. Und dann guckt man, orientiert sich wieder, okay, den Jungs geht's gut. Ne, ich kann mich wieder langsam annähern, ist es auch für mich ungefährlich und habe es halt dann erst im Nachhinein so in der Zeitlupe gesehen, ne, wie da so der Kopf so vom Hai so ganz nah am
an den einen. Aber das ist ja dann trotzdem, also jetzt mal abgesehen von dieser wirklich dramatischen Szene, dann dem Hai ging es dann hoffentlich gut und der konnte dann auch weiter
schwimmen. Gestern in sein 1-Million-Liter-Becken und ist dann
ruhig seine Bahn geschwommen. Das ist ja dann auch so eine Art Reporterglück in dem Moment, das man dann hat, wenn man da wirklich das genau im Bild hat, weil das will dann natürlich jeder sehen, oder?
Genau. Und das hat man dann auch wirklich die 30 Sekunden, 40 Sekunden haben wir dann komplett laufen lassen.
Ja.
Ne? Und das sind natürlich dann schon spektakuläre Bilder.
Und wenn man solche einzigartigen Bilder hat, dann kann ich mir vorstellen, dass man die heutzutage auch gut irgendwie an einen Sender bekommt, weil mittlerweile möchte das ja jeder dann irgendwie zumindest irgendwo online dann stehen haben. Macht ihr sowas auch sozusagen, dass ihr einfach Termine oder irgendwas begleitet und dann die Bilder nachträglich dann irgendwie verkauft?
Nee, gar nicht.
Ich weiß nur sozusagen aus dem MDR-Kosmos, dass wir auch so verschiedene Filmdienste haben, beziehungsweise Kameraleute, die uns immer wieder Sachen anbieten, einfach nur.
Ich sag mal, da ist das Risiko für eine größere Produktionsfirma wie wir. Du fährst dann erstmal raus und weißt nicht, ob das genommen wird und wie viel da bezahlt wird, wahrscheinlich. Ne? Also, wir fahren quasi nur raus, wenn auch der Auftrag da ist.
Ja, okay.
Ist es eigentlich schon mal vorgekommen, bevor es jetzt gleich ganz konkret wird, dass du ein Bild, ich sag mal, vergessen hast, eine Einstellung? Und weil beim Radio ist ja so, wenn ich manchmal ein Geräusch noch brauche, kann ich ja auch auf die Johannesstraße gehen und behaupten, ich habe es in Berlin aufgenommen. Das ist ja visuell immer so ein bisschen schwieriger. Ne? Also ist das schon mal vorgekommen?
Nee, eigentlich nicht. Weil,
also du hast wirklich immer so genau aufgelöst, dass alle Bilder da waren.
Weil wenn man auch Cutter ist, hat man auch automatisch so den Schnitt im Hintergrund, auch wenn man vielleicht jetzt den Film jetzt nicht selber schneidet. Mhm. Aber man denkt automatisch auch beim Drehen schon mit den Schnitten, ne, dass man schon, okay, die Szene müsste dann so, okay, dann machst du noch da und dann läuft er da rüber und dann fängst du ihn da wieder auf, die Personen, und drehst da noch einen Tot und dann gehst du nochmal auf die Hände. Also man im Hinterkopf hat man schon irgendwie so, wenn man auch schneidet, auch schon den Schnitt mit und weiß, was man für Bilder noch bräuchte. Man ist nicht der Cutter, der den Film schneidet, aber man bietet zumindest dann immer viel an.
Wie ist das dann, kommen wir mal vom Langformat zum Kurzformat. Du machst ja auch Beiträge zum Beispiel für den MDR, haben wir erst schon gesprochen, wo dann so klassisches Nachrichtenformat, da hat man dann 1,5 bis 3 Minuten, wo ein Thema dann abgehandelt werden muss. Man arbeitet dann mit einem Redakteur zusammen. Vielleicht beschreibt mal diese Zusammenarbeit so im Tagesgeschäft, wenn man wirklich weiß, okay, früh morgens kriegt man quasi das Thema, fährt dann zusammen raus, und wie läuft das dann ab für dich als Kameramann?
Genau, und es gibt ja auch noch, wie du schon sagst, neben den langen Formaten, die man lange vorher weiß, die man auch planen kann, gibt es halt das Tagesgeschäft, wo man abends 18 Uhr weiß, was man am nächsten Tag macht, wo man hinfährt, mit wem man hinfährt, welcher Redakteur, und oft ist das Thema in einem Wort beschrieben.
Okay.
Und genau, und dann packt man frühest die Technik, der Assistent ist dabei, man holt aber den Redakteur und dann...
In einem Wort beschrieben, da weißt du ja gar nichts eigentlich.
Nee, oft ist es
ist es eher ein Vorteil, wenn es nur ein Wort ist, weil man dann ein bisschen mehr gestalten kann? Oder?
Nee, eigentlich wäre es schön, wenn es ein bisschen mehr ist. Also immer okay. Je nach Sender kommt vielleicht nochmal ein Satz unten dran. Aber oft ist es, wird nur ein Wort übermittelt. Und da gibt es auch so eine kleine Anekdote, vielleicht kann man die erzählen. Stand drauf auf der Bestellung Soko Rex. Okay,
Soko Rex.
Okay. Also, und mein Assistent dachte, okay, es geht um Hunde, ne?
Den Kommissar Rex, das genau, war ja ein Hund.
Ja. Hatte sich irgendwie 3 Unterhosen angezogen, und wir sind aber zum Landtag gefahren zur Soko Rechtsextremismus. Und haben dann quasi drin gedreht, ne? Okay. Und er musste irgendwie seine 3 Unterhosen ausziehen. Und genau. Aber so ist es, man fährt quasi dann hin, holt den Redakteur ab und dann bespricht man im Auto, was der Redakteur kennen möchte, was er erzählen möchte und was er sich für Bilder vorstellt. Und dann kann ich sagen, nee, mach ich nicht. Oder, ja, klingt gut, krieg mal hin. Ne? Oder bring meine eigenen Ideen mit ein. Und ich sag mal, bei jetzt so klassischen Nachrichtenjournalismus oder jetzt Tagesgeschäft ist es ja oft auch immer das Gleiche. Ne? Man hat einen Interviewtermin irgendwo, ist ein Büro. Und,
das berühmte Buchregal.
Genau, das Buchregal oder der Schreibtisch, und macht das Interview und macht dann noch die 3 Antextbilder.
Ne? Das musst du sagen, die 3 Antextbilder, aber für Leute erklären. Also
Antextbilder sind diese Bilder, wo die Person quasi vorgestellt wird, die dann später das Interview.
Also ein Mann kommt aus einer Tür, läuft irgendwie an der Kamera noch vorbei. Genau,
oder nimmt ein Buch aus dem Buchregal, klappt es auf, liest drin und stellt es zurück. Ja. Und dann kommt das O-Ton-Bild vor dem Bücherregal.
Okay, aber das ist ja ein wirklich klassisches Tagesgeschäft, das ist ja alles so Schema F, oder? Also geht man dann da, ist das dann so ein...
Also oft ist es halt einfach so, weil es ist, wie du schon sagst, Terminjournalismus, es sind oft Kopfveranstaltungen, man kommt hin, irgendein Preis wird verliehen, Köpfe werden gefilmt, dann wird der Preis verliehen vorne, und aber trotzdem guckt man da, dass man trotzdem auch da so die kleinen Geschichten oder vielleicht auch unter den Köpfen den besonderen Kopf filmt und vielleicht auch noch einen besonderen Kopf.
Aber das kann ich mir vorstellen, weil Herr Kehrer hat es ja vorhin auch ganz gut beschrieben, als ihr euch da bei der Vietnamreise kennengelernt habt, dass du ja doch immer dann die besonderen Bilder einbaust. Ist es dann trotzdem so ein Ehrgeiz von dir zu sagen, nee, also ich will den, wie du es gerade sagst, den Standard mal durchbrechen? Weil
unbedingt. Na klar, das ist ja dann das Ziel, dass man auch jetzt aus einem Thema, was man schon 1000 Mal gemacht hat, irgendwie drauf nochmal guckt, dass man irgendwie das Bild irgendwie oder eine andere Perspektive guckt oder einfach so nochmal so ein Bild sucht oder mehrere Bilder, um das ein bisschen aufzupeppen. Hm. So jetzt so ein Standard.
Wie schwierig ist es, sich mit einem Redakteur oder einer Redakteurin dann quasi zu verständigen? Also kommt das da ab und zu vor, dass es dann wirklich Reibereien gibt, oder ist das in der Regel problemlos? Also
in der Regel ist es wirklich problemlos. Oft sind es ja jetzt im Tagesgeschäft auch Leute, die man kennt. Mhm. Ne? Man weiß, wie sie ticken und man selber ist ja auch irgendwie, ich bin ja auch ganz offener Mensch und da fällt es mir immer relativ leicht, auf Leute zuzugehen und auch mit den Redakteuren ein bisschen, wenn sie gestresst sind, ein bisschen abzuholen und sagen, okay, komm, kriegen wir alles hin, kein Stress. Ne? Mhm. Und aber oft ist es auch immer auf Augenhöhe. Zwischen Redakteur und Kameramann und auch zwischen Tonmann, Kameramann und Redakteur. Also, nee, also so Reibereien hatte ich jetzt noch nicht.
Okay. Um gedanklich die Zusammenarbeit noch weiter durchzuspielen, also wir waren jetzt ja quasi am Drehort, du hast die Bilder eingefangen. Du bist dann auch im Schnittraum, bist ja auch Cutter dann mit dabei mit der Redakteurin, bist also bis zum Schluss, bis zum fertigen Beitrag dann mit dabei? Oder gibt es Situationen, wo du sagst, hier hast du die Bilder, macht ein anderer Cutter und ich sehe es dann abends im Thüringen-Journal, wie der Beitrag der Fertige mit meinen Bildern geworden ist?
Genau, oft ist es so, dass man quasi die Bilder abgibt und dann macht jemand anderes das fertig, ne, ein anderer Cutter. Oder man macht es halt, wenn wir jetzt als Clipfilm was produzieren, dann schneide ich das. Aber jetzt so als klassische Dienstleistung quasi, ne, dass man als Kamerateam gebucht wird, dann nimmt die Redakteurin oder der Redakteur das Material mit und die machen dann das Beste draus.
Mhm. Kommt da sonst noch jemand mit? Irgendwie der Mann für den Ton zum Beispiel?
Genau.
Der
Tonmann oder die Tonfrau, die Tonfrau sind natürlich mit dabei und ist so ein klassisches Dreierteam. Und genau, dann fährt man zusammen durch Thüringen und ja.
Aber das ist dann bei euch sozusagen, wenn du jetzt gebucht wirst, meinetwegen vom MDR oder von sonst wem, für so ein Format, dann der Tonmann, Tonfrau kommt dann auch von Clipfilm und stellt ihr die auch zur Verfügung quasi, oder?
Das sind oft dann freie Kollegen auf dem freien Markt.
Das ist nochmal ein anderer Markt dann.
Ja, scheinbar. Genau.
Okay, gut. Wie ist das für dich? Was ist dir lieber? Lang- oder Kurzformat?
Schon das Langformat, weil da hast du halt 8 Stunden drehst, 10 Stunden drehst und du kommst halt den Menschen viel näher, als wenn du nur kurz in das Leben reinguckst oder kurz nur irgendwie Themen anreißt, weil das ist ja oft in den Kurzformaten so, du kannst es ja nie allumfassend erklären. Die Themen oder die Probleme kannst du halt in einem längeren Format viel, viel besser, auch kannst du ja auch filmisch ganz anders erzählen, in anderen Einstellungen. Ne? Musst nicht halt irgendwie du drehst dann ganz anders. Ne?
Also kann man auch sagen, in den längeren Formaten kannst du dich da mehr als Künstler, ich nehme jetzt mal das große Wort, verwirklichen. Also als Bildgestalter wirklich noch mehr.
Ist schon so, ja. Dass du halt viel mehr Spielraum hast. Ne? Dass man ganz längere Einstellung planen kann und man ist halt auch wirklich näher dran.
Soweit ein Ausschnitt aus einem Gespräch mit dem Kameramann Markus Hering, welches wir im vergangenen Jahr hier geführt haben für diese Sendung unter 3. Wir haben in dieser Ausgabe zurückgeblickt. Nächste Ausgabe gibt es ein neues Gespräch und die nächste Ausgabe gibt es am Donnerstag, den 30. Juli um 11. Schaltet dann wieder ein, macht's gut und bleibt uns treu.